Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Ich bin aber selber irgendwie auch nie auf die Idee gekommen, das kann man auch mit Schweizer Käse machen. Also mit, einfach mit gutem, handwerklich gut hergestelltem Käse, wo man weiß, was dran ist an der Rinde. Und da hat ein Koch zum Beispiel, der nennt das Käserindendashi.
Herzlich willkommen beim Genusstalk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sitze ich nicht zu Hause, wie so oft, sondern ich sitze hier in Zürich an einem Küchentisch. Und zwar am Küchentisch von Esther Kern. Sie ist Food-Journalistin, war auch schon mal bei mir 2021 zu Gast. Sie ist aber auch Buchautorin, ist Gemüsescout, wenn man das so nennen möchte. Und wer sie noch nicht kennt, die Süddeutsche Zeitung hat sie mal die bekannteste Gemüseaktivistin der Schweiz genannt. Ja, wobei ich ganz gespannt bin, was sie jetzt wieder so Neues in petto hat. Und deswegen freue ich mich drauf, mit dir, liebe Esther, heute an deinem Küchentisch über, ja, quer durchs Gemüsebeet und alles das, was du so machst, zu sprechen.
Ja, Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du es nach Zürich geschafft hast und sogar in meine Küche. Wir kochen nachher zusammen noch, oder?
Ja.
Ja, genau, da freue ich mich schon drauf und freue mich aufs Gespräch mit dir. Ja.
Ja, wir haben ja, ich habe es gesagt, schon 2021 mal miteinander gesprochen. Was hat sich denn da alles so bei dir getan? Ich habe mal so versucht, das ein bisschen einzuordnen, was es da alles so gab. Die Wegalp, da haben wir ja schon damals drüber gesprochen. Können wir ja nachher mal gucken, wie hat sich's weiterentwickelt. Gibt's vielleicht auch neue Produkte? Eine feste Kolumne auf SRF1 kam dazu, wenn ich es richtig weiß. Und natürlich auch noch zwei neue Bücher, über die ich auch schon mal berichtet habe zwischendrin, zumindest über eins. Aber das, ja, da hat sich einiges getan. Was ist denn dir so in der Zeit in Erinnerung geblieben seit 21, wo du sagst, ja, das war so der richtige Meilenstein? Waren das jetzt die zwei Bücher, die letztes Jahr, dieses Jahr so erschienen sind?
Ja, also ich habe ja zwei Bücher miteinander geschrieben in einem Jahr und das war sicher ein großer, großer Meilenstein. Und was ich aber gemerkt habe, das Schöne ist, es kommt so alles zusammen. Es verbindet sich so, dass diese Geschichte mit Leaf to Root, das ist das Nose to Tail für Gemüse, wo ich ja vor 10 Jahren ein Buch geschrieben habe und jetzt eben letztes Jahr neues. Und jetzt ist das Thema Food Safe dazugekommen mit meinem zweiten Buch eben, was ich geschrieben habe. Das heißt Taste Not Waste. Und ich fand es ganz schön zu sehen, dass eigentlich so das, was mir wichtig ist, eben so diese Nachhaltigkeit, dieses, ja, gut umgehen mit den Lebensmitteln, dass das wie so jetzt in beiden Themen sich auch so verzahnt hat und ja, ein schönes Ganzes ergeben hat. Mhm. Genau.
Ja, schauen wir doch einfach mal auf Leaf to Root Express so ein bisschen drauf. Das klingt das so ähnlich zumindest wie dein erstes Buch. Es kam halt Express noch dazu, würde man sagen. Was ist denn da der Unterschied? Ist es mehr Alltag tauglich als beim ersten oder wo würdest du sagen, was hat sich da zum im Vergleich zum ersten Buch verändert dran?
Ja, genau, also sehr alltagstauglich, das ist eigentlich die Idee, deshalb Express, also dass man wirklich sagt, hey, ich habe jetzt Kohlrabi-Blätter da, was kann ich damit machen? Ja, mach doch mal schnell Chips oder ich habe Radieschenblätter und die kann man schnell in den Salat reinschnitzen oder eben eine Suppe machen mit einem schönen Radieschenblattöl. Also die Idee war eigentlich wirklich, Rezepte zu nehmen, die Leute auch machen können, die jetzt nicht die Freaks sind, die jetzt noch eine Stunde in der Küche stehen möchten, um Gemüseteile zu verwerten, sondern das läuft dann so nebenher und man kann es einfach so mitverwerten. Muss dazu auch noch sagen, beim ersten Buch, da ging es auch noch darum, das Thema überhaupt zu portieren, weil das gab's damals nicht. Also es gab so Köche, Köchinnen, die das schon gemacht haben, so einzelne Sachen, aber jetzt Leaf to Root, das Trend, was es heute ist, oder das stehende Begriff, das hat nicht existiert. Und deshalb ist das erste Buch auch so dick und so umfangreich, um auch wirklich zu zeigen, hey, das ist nicht jetzt nur eine, ja, so Eintagesfliege, sondern ja, da hat es halt ganz viel Wissen, ganz viel Recherchen sind da reingeflossen. Und das zweite Buch, da habe ich jetzt versucht, eben etwas leichter zu sein oder nicht ganz so umfangreich, weil viele Menschen haben mir auch immer gesagt, dein erstes Buch, das ist so dick und so schwer, das ist mir zu kompliziert. Ich gebe auch Kurse und dann eben sagen mir die Leute, ja, nein, das ist zu schwer, das kann ich nicht und so. Und Leaf to Root Express ist jetzt alles so wie kondensiert, was ich erlebt habe in den letzten 10 Jahren. Und das habe ich jetzt zwischen 2 Buchdeckel verpackt.
Gab es dann aber auch überhaupt so ein richtiges Aha, so ein richtiger Aha-Effekt für dich bei der Recherche oder bei der Aufbereitung für das Buch? Kann man da überhaupt nochmal was Neues entdecken, was du bisher noch gar nicht so kanntest? Was die Verwertung angeht, die Gemüsesorten angeht, du weißt eigentlich, was du draus machst, aber gab es jetzt auch nochmal so was Neues, wo du gesagt hast, ach, das habe ich jetzt auch für mich neu entdeckt.
Das Schöne ist eben, es ist ein endloses Feld. Das Abenteuer hört nie auf, weil es gibt so viel Gemüse und so viele Gemüseteile, man kann da aus dem Vollen schöpfen. Also ich kann einfach sagen, so in den letzten Jahren, was ich so erlebt habe, ich war ja auch auf Reisen noch. Ich war noch in China und da gab es 2 ganz schöne Erlebnisse. Zum einen fand ich es einfach super cool und ich bin Fan von der Wassermelonschale. Und da habe ich ja mit dem chinesischen Staatskoch gekocht und der hat mir dann gezeigt, wie man in China traditionellerweise Salat macht aus dieser Wassermelonschale. Und das hat mich so gefreut, weil als ich das vor 10 Jahren entdeckt habe, da gab es fast nichts dazu und dann sieht man so, da tut sich eben so ein ganz neues Feld auf. Und was mich da ja auch so gefreut hatte, ist, dass mit den Erbsenschalen, dass das auch in China ganz klassisch verwertet wird, also dass die Schalen auch mitgegessen werden. Mhm. Also solche Erlebnisse hatte ich jetzt halt ganz viele über die letzten 10 Jahre. Und das findet man jetzt auch da im Buch drin.
Genau. Also gesammeltes Wissen, was gewachsen ist. Du hast aber auch Gesundheit, Pestizide, das kommt ja jetzt auch im Buch vor. Das unterscheidet es ja auch vom ersten. Also du hast halt da jetzt mal so einen Gesundheitsaspekt mit reingebracht. Hast du da Dinge erfahren, die du vielleicht lieber gar nicht gewusst hättest?
Ja, also Pestizide hast du angesprochen, das ist so ein Kapitel bei mir im Buch, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das sind auch so die Rückmeldungen in den Kursen, in den Workshops, oder, wo die Leute fragen, ja, kann ich jetzt konventionelles Gemüse auch verwerten, die Blätter von Radieschen zum Beispiel. Also da möchte ich gerne vorausschicken, ich finde, man sollte sowieso Bio-Gemüse kaufen, aber wenn man jetzt konventionelles kauft, ist es tatsächlich so, dass an den Blättern und am Kraut oft sehr viel mehr Pestizide haften als zum Beispiel jetzt beim Radieschen an der Knolle. Das war für mich auch, also neu habe ich jetzt Studien gefunden, die gab es auch noch nicht vor 10 Jahren, aber neu gibt es Studien, die das eben dann auch testen. Wie viel Rückstände hat es auf der Knolle, wie viel Rückstände hat es im Blatt? Und zum Beispiel in den Radieschenblättern gibt es eine Studie aus Stuttgart, da sind die Pestizidwerte teilweise 14 Mal höher als in der Knolle. Und das fand ich schon sehr krass eigentlich. Und neu gibt es jetzt in der EU, das wurde jetzt neu klassiert, Radieschenblätter galten lange Zeit als Dekoration und deswegen gab es eben keine Höchstwerte für Pestizidrückstände. Und seit 1.1.25 gelten Radieschenblätter als Lebensmittel und deswegen gibt es jetzt strengere Vorschriften. Mhm. Und solche Sachen finde ich halt sehr spannend, weil das hat sich entwickelt, das war vor 10 Jahren noch kein Thema. Ich habe so viele Stellen kantonal, national angefragt, gibt Studien dazu. Ich habe da eigentlich nichts gefunden und da habe ich jetzt gemerkt, da hat sich mega, mega viel bewegt.
Die Bewegung in Gang gesetzt und es ist auch natürlicher geworden, dass man eben das, was als Abfall galt, dann schon mal irgendwo nutzt, als Smoothie, das hattest du ja auch schon mal gesagt, kann man ja so Sachen wunderbar machen, Pesto, etc., pp., wo es einfach mit reinkommt, ne? Mhm. Und ich meine, du hast das auch sehr stark natürlich diese Bewegung da mit gezeichnet, weil du auch gerade gesagt hast, da war früher gar nicht so selbstverständlich. Du hattest zwar auch schon Köche, die dann da Rezepte beigesteuert haben im ersten Buch, im zweiten Buch ist es ja auch entsprechend mit Rezepten, aber da hat man schon den Eindruck, dass das noch jetzt ein bisschen breiter aufgestellt ist, auch schon was die Köche angeht, dass die sich da auch durchaus Gedanken machen, eben weniger Abfall zu produzieren. Ist das auch so etwas, was du wahrnimmst, dass da immer mehr tatsächlich drauf geachtet wird und dass du vielleicht auch öfter mal angesprochen wirst, hey, hast du da eine Idee, was kann man damit machen oder wie kann man damit umgehen?
Ja, auch diese Thematik hat sich sehr entwickelt, oder dieses Food Safe, der Gedanke, dass man eben Dinge nicht wegwirft, die man schon mal in der Küche hat. Da merke ich viel, also ich sage jetzt mal Karottenkrautpesto, das war für mich eine Sensation, wo ich da einen Koch gefunden habe, der es auf der Karte hatte. Das war eine Sensation 2014. 2026 ist das ganz normal geworden. Es gibt ganz viel, auch nicht mehr nur in der Haute Cuisine, sage ich mal, sondern in ganz normalen Restaurants an der Ecke in der Stadt. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen. Ich glaube, da spielen wie verschiedene Aspekte rein, eben so dieses Food Safe, nicht wegwerfen wollen, aber auch die Lust, eben das Gemüse anders zu entdecken und neu zu besetzen, auch die Geschmäcker vom Gemüse mehr zu entdecken. Also da spielt ganz viel rein und da hat sich eben in den letzten 10 Jahren auf mehreren Ebenen viel bewegt. Also Leave to Root, dass man sagt, hey, ich will die Gemüseteile verwerten, aber auch die Lust von Köchinnen und Köchen, aber auch von Menschen wie du und ich, die sagen, ja, ich bin auf dem Markt und ich nehme die Blätter mit und ich probiere da was aus damit.
Mhm. Genau. Ja, genau. Früher konnte man so teilweise einfach so mitnehmen. Heute muss man vielleicht dafür bezahlen, je nachdem. Ne?
Aber ich war heute auf dem Markt und dann hat er gesagt, Radies, Mikraut oder ohne? Ich habe gesagt, ja, Mikraut. Und dann hat er es trotzdem abgetrennt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will es aber haben. Genau, ich musste mich da einsetzen dafür. Gibt schon immer noch. Und der Kunde nach mir wollte sie dann ohne Kraut. Und dann habe ich gefragt, ob ich jetzt das Kraut auch haben kann. Ich habe jetzt ganz viel Radiesenblätter im Kühlschrank und ein Teil davon ist jetzt gerade im Ofen mit als Cracker. Mhm. Genau.
Ja, da gibt es ja auch immer vielfältige Möglichkeiten, einfach dann das zu verarbeiten. Dein zweites Buch hat ja einen ähnlichen Namen wie den Film, den wir im anderen gemeinsamen Podcast mit Daniel Kofall im Film und Fressen besprochen haben, Taste the Waste. Genau. Und dein Buch heißt ja Taste Not Waste. Ja. Genau. Also eine ähnliche Thematik oder ähnlicher Titel, aber es geht ja genau darum, einfach zu gucken, wo kann ich nachhaltig agieren und wo kann ich da deutlich weniger Müll produzieren. In dem Fall Lebensmittelmüll, aber auch sehr wahrscheinlich noch ganzheitlich betrachtet. Erzähl doch mal ein bisschen was zu diesem Buch. Das war das zweite Buch, das ist ein paar Wochen nach deinem Leave the Root Express, glaube ich, rausgekommen.
Genau, oder, ne? Also im Januar ist es jetzt erschienen. Genau, Januar 26. Ja, dieses Buch habe ich gemacht in Kooperation mit Responsible Hotels of Switzerland. Die haben sich eben auch auf die Fahne geschrieben, dass sie nachhaltiger werden möchten und haben mich angefragt, hey, wir würden gern so ein schönes Buch machen mit dir, wie das Leave to Root, und zwar zum Thema Food Waste. Und da habe ich tauche dann immer sehr tief ein in Themen und habe so gemerkt, ja, einfach zu Food Waste möchte ich eigentlich nicht ein Buch machen. Ich möchte es wirklich anders besetzen als dieses Food Safe oder eben dann mit dem Titel eben Taste Not Waste. Es ist ja, sobald du eigentlich von Abfall sprichst, hast du eigentlich schon verloren, weil dann haben die Menschen im Kopf, ja, diesen Abfallkübel und das will niemand essen, oder? Aber es ist ja gar kein Abfall. Oft ist es kein Abfall. Und deswegen heißt es eben Taste Not Waste. Und auch da wieder die Idee, ich habe das Thema ganzheitlich aufgegriffen, also es hat Rezepte drin, es hat aber auch Reportagen und Interviews drin, die halt so etwas auch aufzeigen, auch die Entwicklung, die Trends, die es gibt. Es fängt auch, also Food Safe fängt ja auf dem Acker an, also wir brauchen Landwirtschaft, die sorgsam umgeht mit Lebensmitteln und sie hört eigentlich bei uns auf dem Teller sozusagen auf oder eben wir können dann mitsteuern, oder? Und ja, es hat zum Beispiel einen Bäcker drin, hier aus Zürich, John Baker, der jetzt ein Brotrezept entwickelt, wo er altes Brot einbäckt. Also du kannst eigentlich 10% altes Brot in ein neues Brot einbacken, also du trocknest das und machst Paniermehl daraus und dann kannst du das einbacken. Das wird mega gut, wie ein normales Brot. Genau. Solche Beispiele habe ich halt gesucht, zum zeigen, hey, wir müssen einfach umdenken. Eben, es ist kein Abfall, es ist eine Ressource. Es sind alles Ressourcen. Genau.
Es ist ja so ein Thema, wo man dann auch schnell Schuldgefühle bekommt, wenn man dann so aufgezeigt bekommt, was man alles in den Müll wirft. Versuchst du das in dem Buch dann eher anders zu kommunizieren, dass es ja nicht gleich jeder sich so schuldig fühlt, oh, jetzt wurde ich bei was ertappt, sondern eher dann zu zeigen, was kann ich denn machen im Kleinen?
Ja, ich glaube halt so, letztens hat ein Journalist über mich geschrieben oder über die Thematik hat gesagt, niemand wirft gerne was weg. Und dass das eigentlich wie so, dass man an das appellieren kann und sagen kann, hey, wenn du etwas nicht wegwerfen willst, ist es ja schon ein Genuss. Also ich gehe eigentlich immer über die Lust und über den Genuss und sage, hey, ja, eben über die Ressource und gar nicht zu sehr in das schlechte Gewissen, weil dann, ich glaube, wenn du ins schlechte Gewissen reingehst, dann schauen die Leute gerne weg, oder? Wir haben auch, eben, das ist ja auch Teil von unserem System, unser Lebensmittelsystem ist halt so gemacht, dass wir mit ganz viel Waste leben. Also wenn du im Supermarkt einkaufst, da gibt's immer Waste. Da müssen wir das, dürfen wir uns nichts vormachen, oder? Aber wenn man die Leserinnen und Leser bei der Freude abholt und sagt, hey, du hast jetzt dieses Brot zu Hause, du kannst damit nicht nur Chicken Nuggets panieren, du kannst auch Cookies backen. Damit, zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade gestern wieder dabei an einem Event Cookies, die mit Paniermehl gebacken sind. Und wenn die Leute das mal entdecken und sagen, ah ja, das geht ja ganz einfach. Oder wie kannst du Weinreste verwerten? Bei mir steht immer mal halt dann die Flasche Wein rum. Ich trinke die oft nicht leer, weil alleine trinke ich zum Beispiel nicht. Ja, und dann so Möglichkeiten aufzeigen, ja, wie du eine Soße machst oder wie du damit was einkochst, zum Beispiel Früchte einkochst damit mit Rotwein. Und dann hast du ein schönes Dessert, wenn nächstes Mal die Gäste kommen und kannst noch die Geschichte erzählen dazu, eben hast wieder was gerettet sozusagen. Das machen wir doch alle gerne, oder? Wir mögen es doch alle nicht, wenn der Abfalleimer voll wird.
Ja, das ist richtig. Muss es aber dann im Gegenzug auch immer so einfach und so schnell wie möglich umsetzbar sein?
Ich glaube schon, dass viele Menschen einfach nicht so viel Zeit haben, um Dinge zu, also die meisten Menschen, also ich kenne ja schon viele Leute, die interessieren sich für Food, fürs Kochen, aber ich kenne auch viele Leute, beispielsweise mit Kindern, wo du einfach in einem Alltag eingebunden bist, wo du sagst, ja, also ich kann jetzt nicht 2 Stunden dastehen, um ein halbes Brot zu retten, zum Beispiel, oder? Und ich glaube schon, wir brauchen so einfache Dinge, die so einleuchten. Und wenn du das mal entdeckt hast, kannst du vielleicht einen Schritt weitergehen. Das ist mit allem beim Kochen, oder? Also wenn du mal weißt, wie kochen, macht sie plötzlich mehr Freude und dann tauchst du gerne mal tiefer ein. Mhm. So.
Ja, Stück für Stück sehr wahrscheinlich auch sich so voranarbeiten, um zu sehen, ne, dass es doch so schnell und einfach geht.
Ja, genau.
Und bevor man es dann halt tatsächlich einfach in den Mülleimer
ja,
wirft. Genau. Das ist natürlich die schnellste Variante. Das brauchen wir gar nicht, ne, oder es lag zu lange im Kühlschrank, muss genau. Dann entsorgt werden. Ne?
Genau.
Also von daher ist das ja immer ganz gut, wenn man sich da dran erinnert. Also ich bringe ja immer gern das Beispiel, das hatte ich ja da auch bei Film und Fressen, mit den Gemüseabschnitten, die Schale und so weiter. Bilder und ich habe die fleißig gesammelt und habe dann jetzt gerade am letzten Wochenende habe ich dann auch genügend gehabt und habe sowieso gekocht. Dann dachte ich so, jetzt mache ich auch gerade mal noch aus diesen Gemüseresten eine Gemüsebrühe und habe jetzt 2 Gläser Gemüsebrühe oder eigentlich ist es schon fast ein Schü, weil ich ein bisschen Sojasauce noch rein hatte und mit Portwein abgelöscht. Also eigentlich ist es schon ein Gemüseschü im Kühlschrank stehen und kann natürlich dann das Ganze dann auch mal schnell verwenden für irgendwas.
Ja, genau.
Es macht natürlich immer schon ein bisschen Arbeit, aber man ist dann auch, er hat ein gutes Gefühl. Ja, genau. Man hat schon ein gutes Gefühl, jetzt habe ich weniger Abfall produziert. Ja. Und ich habe sogar noch aus dem, was eigentlich Abfall ist, es ist ja kein Abfall, definitiv ja nicht, sondern man nutzt es halt eigentlich nicht, habe ich was produziert, was ich nutzen kann, was mir dann nachher sogar die Arbeit erleichtert. Ja, ich meine, ähnlich könnte man ja sagen, es ist halt kein Meal Prep, was ja so gerne als Begriff so durch die ganzen Medien wabert. Ich bereite mein Essen für eine ganze Woche vor, sondern ich bereite hier einfach Dinge vor, die ich dann zu einem späteren Zeitpunkt schneller einsetzen kann.
Genau, ja? Genau. So. Also so ein Rezept zum Beispiel im Buch Taste Not Waste. Also da sind ja die Rezepte sind von den Köchinnen und Köchen aus diesen Responsible Hotels. Und ein Rezept ist dieses Pan Profumato, also dieses aromatisierte Brot quasi. Das ist eigentlich ein Paniermehl, geröstet mit Kräutern drin. Und das hält dann auch ganz lange im Kühlschrank. Das packst du ein in so eine Plastikbox oder in ein Glas noch besser. Und dann steht das im Kühlschrank, da kannst du das übers Gemüse streuen. Hast immer gleich diesen Kräuter, es hat etwas Knoblauch drin. Du hast eigentlich eine gute Würze. Und das macht auch vieles dann einfacher, weil du kannst dann einfach ein Gemüse im Ofen zum Beispiel anrösten und das drüber und es schmeckt schon richtig gut. Es braucht gar nicht mehr viel mehr.
Ja, die einfachen Dinge manchmal. Ne?
Genau, genau. Ja.
War denn da so eine verrückte Idee, komplett verrückte Idee dabei, was da verwertet worden ist, wo du gesagt hast, oh ja, das ist sehr, sehr schräg.
Ja, also nicht sehr, sehr schräg, aber was ich so eine richtig schöne Sache fand, das kannte ich auch nicht, dass du auch eben mit altem Brot, also es gibt ja klar die Knödel aus altem Brot, oder? Ja. Das ist ein Traditionsrezept, ist auch im Buch drin, weil, ja, das kommt eigentlich fast als erstes, was machst du mit altem Brot an Gerichten? Auch toll. Wirklich toll. Ich habe das für mich wieder entdeckt. Wir Schweizer machen ja eigentlich nicht so Knödel. Aber jetzt fürs Buch musste ich das halt immer wieder kochen und ich fand so, ja, es ist eigentlich mega geil, mega fein und es lohnt sich, das zu machen. Ein Koch hat Gnocchi geschickt, wo er auch altes Brot einarbeitet, auch ein bisschen Mehl dazu. Die sind super einfach zuzubereiten und schmecken herrlich lecker und ja, es geht ganz schnell und das habe ich jetzt auch so eingebaut bei mir in den Alltag. Mhm. Ja.
Ja, das ist, finde ich, immer dann spannend, ne, wenn man dann auch nochmal was Neues entdeckt, was man überhaupt bisher noch nie auf die Idee gekommen ist, ne?
Genau.
Du beschäftigst dich ja intensiv mit diesem Thema. Genau.
Und was schon auch noch war, also ich habe das gekannt, dass man Käserinde zum Beispiel vom Parmesan, die kann man ja brauchen. Es kennt man in der italienischen Küche, kocht man noch mit in einer Minestrone oder so. Es gibt viel Aroma ab, hat ja dieses Umami drin. Ich bin aber selber irgendwie auch nie auf die Idee gekommen, das kann man auch mit Schweizer Käse machen oder mit einfach mit gutem, handwerklich gut hergestelltem Käse, wo man weiß, was dran ist an der Rinde. Und da hat ein Koch zum Beispiel, der nennt das Käserindendashi, wo er halt diese Käserinde auskocht und mit der kannst du dann auch ganz viel machen. Das ist so eine feine, so wie eine Brühe aus Käserinde, wo du dann Risotto machen kannst damit oder auch eine Suppe und es macht total Freude.
Mhm. Und bei den Reportagen, du hast ja gesagt, sind ja auch Reportagen über Menschen drin, stelle ich mir immer sehr, sehr spannend vor, dann einfach auch da mit dabei zu sein, auf dem Acker, in der Backstube. Wie bereitest du dich denn dann da darauf vor? Oder beziehungsweise, was nimmst du da auch immer was Praktisches mit, was du dann auch für dich dann umsetzt?
Ja, ich bin natürlich, also ich sauge natürlich alles auf wie ein Schwamm. Vieles wird dann umgesetzt bei mir. Ja, ich ich arbeite mich schon sehr ein, bevor ich dahin gehe, oder? Auch so von den Schauplätzen her, wir wollen ja das auch immer schön fotografieren fürs Buch und so. Da gab es schon viel Vorarbeit. Und dann lasse ich mich aber auch gern immer halt so überraschen. Ja, genau. Also eine Reportage, die wir gemacht haben, die war im Culinarium Alpinum in Stans. Und generell in Stans, da waren wir eben unterwegs für den Käse, weil Stans hat auch eine schöne Käserei und es hat einen Bauer, der viel mit der selber Käse macht von seinen Ziegen, von der Milch und der dann auch die Molke wieder verwertet. Ja, und da hat jetzt auch zum Beispiel der Koch vom Culinarium Alpinum hat dann auch so eine schöne Creme gemacht aus der Käserinde und die Käse, die lagern da im Keller, das sind diese Sprienzkäse, die berühmten Schweizer Sprienzkäse, das sind so riesen Käse und da wäre so viel Käserinde übrig und find's halt toll zu sehen, dass dieser Koch das dann so umsetzt in seinem Restaurant zum Beispiel. Ja, ich war auch auf dem Feld bei Marcel Heinrich zum Beispiel, er macht diese fast schon berühmten Bergkartoffeln, also bei uns in der Schweiz berühmt. Der macht irgendwie 40 Sorten Kartoffeln auf 1000 Meter Höhe. Und da war es halt schön zu sehen, wie er diese alle verwertet. Da war ich Kartoffelernten, das kenne ich ja aus der Kindheit, komme ja vom Bauernhof. Und das Schöne ist, dass er sich als Bauer überlegt, wie kann ich noch mehr Ausbeute haben? Wie kann ich die kleinen Kartoffelchen auch noch rausnehmen aus der Erde? Und da hat er jetzt eine neue Erntemaschine mit einem Rechen drin, der jetzt feiner ist und da kommen die kleineren Kartoffelchen raus. Und die kann er jetzt auch zum Andreas Caminada liefern zum Beispiel. Das finde ich immer so schöne Geschichten. Und ich glaube, es ist auch gesünder für den Boden, wenn eben die Kartoffeln wirklich raus sind. Es gibt dann weniger Krankheiten, die da in der Erde sich einnisten können. Mhm. Genau, solche Sachen. Immer schön zu sehen.
Ja, genau. Schön zu sehen und auch vielleicht, ne, so wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen auch back to roots. Genau. Manchmal so Momente, unbedingt, was du ja, vielleicht genau. Auch schon mal erlebt hast. Ne?
Ja, ich glaube es nicht zufällig, dass ich dieses Thema beackere, im wahrsten Sinn des Wortes. Manchmal sage ich auch, ich bin Bäuerin ohne Bauernhof, weil ich schreibe einfach über diese Themen. Wahrscheinlich ist da schon eine Sehnsucht geblieben, so von diesem ja, nah sein bei der Schule und ich kann jetzt halt das wie so miterleben und dann drüber schreiben. Und ich sehe mich ja auch in meinen Büchern und eigentlich auch, wenn ich eben Radio mache oder wenn ich sonst schreibe für Magazine und auch für meinen Blog, dass ich eigentlich wie diese Geschichten hoffentlich so rüberbringen kann, dass die Leute das verstehen und auch die Wertigkeit verstehen. Also in meiner ganzen Arbeit geht es mir eigentlich immer wieder darum zu sagen, hey, weil eben der Landwirt so nachhaltig ist und jetzt diese kleinen Kartoffelchen auch noch rausnimmt, das lohnt sich finanziell für ihn überhaupt nicht. Aber deshalb sind halt dann die Kartoffeln vielleicht auch teurer, aber es ist halt auch nachhaltiger. Und das sind so Geschichten, die ich dann eben gerne so erzähle. Auch im Radio muss ich die in 4 Minuten erzählen jeweils. Jetzt hier haben wir etwas mehr Zeit, was schön ist. Aber die ich immer wieder versuche, an die Hörerinnen und Hörer zu bringen, damit sie eben verstehen, ja, wieso lohnt es sich, solche Produkte zu kaufen? Was steht da alles dahinter? Und hoffentlich dann am Schluss schmeckt es halt dann vielleicht auch etwas besser. Mhm. Genau.
Zur Radiosendung kommen wir auch gleich noch. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, 2 Bücher in einem Jahr und in so einem kurzen Zeitraum. Wenn man deine Bücher kennt, du hast es ja auch schon sehr leidenschaftlich gerade wieder drüber erzählt, weiß man ja, dass sie sehr umfangreich und groß, gut recherchiert, wunderbar mit Bildern, vom Rezept bis hin zu den Menschen, tolle Fotografien mit dabei sind. Warst du froh, als du mit beiden Projekten fertig warst? Weil ich stelle mir das sehr intensiv und arbeitsreich vor.
Ja, es war ein schwieriges Jahr, weil ich manchmal nicht wusste, an welchem Buch soll ich jetzt arbeiten. Genau. Und sich das auch fotografisch, also es war einerseits schön, es hat sich fotografisch überschnitten, aber andererseits manchmal auch im Kopf nicht ganz einfach, das abzugrenzen. Also ich hatte eine wunderbare Zusammenarbeit mit Linda Castrati, die Fotografin, die hat beide Bücher fotografiert und war eben auch bei den Reportagen dabei. Und da konnten wir natürlich ganz viel sprechen über beide Projekte und das war wunderbar. Sie hat das auch mitgemacht. Das war sehr wertvoll. Aber es war schon manchmal schwierig, ja, soll ich jetzt mehr in dieses Projekt oder ins andere investieren? Und bis ich dann so den Dreh draußen hatte, jetzt tauche ich mal ein bei Leave to Root Express und dann da mal konzentriert arbeiten konnte, weil es gibt, oder du, bei einem Buch oder bei mir zumindest, ist es so, am Anfang ist es so eine Wolke. Da kommt so ganz viele Themen, die ich so anrecherchiere, und dann so entscheide, was kommt überhaupt ins Buch rein. Und das darf schon auch mal so etwas nicht so konzentriert sein, weil das spielt sich ganz viel ab im Alltag oder eben du stehst auf einem Feld und siehst wieder was oder liest was. Aber irgendwann, bei mir zumindest, muss es konzentriert werden. Also irgendwann muss ich eintauchen und sagen, so, und jetzt setze ich mich hin und schreibe. Und da geht's dann nicht, dass ich an beiden gleichzeitig schreibe. Also da muss ich mich auf ein Werk konzentrieren können. Und diese Abgrenzung zu finden, auch genug Zeit zu finden für diese Abgrenzung, die fand ich enorm schwierig. Und dann halt auch so das eine Manuskript abgegeben, das wäre ich ja normalerweise so, du gehst feiern und sagst, ach, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Bei mir war es aber so, das eine Manuskript abgeben und sofort eigentlich ins nächste eintauchen. Und gleichzeitig dann die Feedbacks vom Verlag verarbeiten, vom ersten. Es war schon intensiv, und ich war schon froh, wo es dann vorbei war.
Mhm.
Ja, genau.
Aber das Schöne ist ja dann, wenn die Bücher dann druckfrisch in der Hand liegen, dann freut man sich ja umso mehr und weiß dann auch, was man da wirklich dann auch geleistet hat. Und die Bücher gibt's natürlich überall, wo es Bücher gibt.
Ja,
das
genau.
Ist ja so, ne? Oder
genau.
Auch direkt bei dir, wenn man ja aus der Schweiz kommt, dann kann man auch direkt bei dir
am liebsten ordern, bei mir bestellen,
ne?
Natürlich.
Genau. Da gibt's auch vielleicht sogar noch eine Widmung drauf.
Man kann's mit Widmung bestellen, genau.
Genau, das ist ja das Schöne dann, wenn man direkt bei der Autorin bestellt.
Genau.
Und ich glaube, da sind wir dann schon auch so, eine Geburt, wenn man so ein Buch in der Hand hält und dann wieder durchblättert und denkt, wow, was ich da alles recherchiert, erlebt habe, was da wieder drinsteckt. Ne?
Genau. Also das ist schon schön, dann das Buch in den Händen zu halten. Jetzt gerade Leave to Root Express, das ist eigentlich für mich eben, sind eigentlich so die letzten 10 Jahre zwischen zwei Buchdeckeln. Das war schon speziell, das dann zu sehen.
Ja, vom Start damals, die Bewegung, die Gedanken, die da im ersten Buch drinstehen und dann halt zu sehen, okay, ne, was hat man jetzt quasi geerntet mittlerweile?
Genau.
Weil einfach bei dir ja auch viel Wissen dazugekommen ist,
aber
auch viel draußen passiert, wie wir gesagt haben. Ne?
Ja, das vielleicht ist ja dazu. Toll. Das habe ich vorhin noch vergessen. Du hast ja noch wegen Gesundheit gefragt. Und das war auch im ersten Buch, habe ich das nicht so thematisiert. Ja. Da wurde ich aber viel gefragt in meinen Workshops, ist es jetzt gesünder, die Blätter von Kohlrabi zu essen als die Knolle und so. Und ja, ich sage halt immer, ja, ist für mich schwierig, das zu sagen. Aber da gibt's jetzt eben auch viel mehr Wissen dazu. Oder früher gab es da auch keine Inhaltsstoffe oder keine Quellen dazu, die ich dann zitieren konnte, weil eben das auch nicht systematisch betrachtet wurde, oder? Also so unsere Gemüse, sag jetzt mal, wie viel Vitamin C in der Karotte ist und so, das sind ja so Standardwerte. Und jetzt habe ich eben auch gefunden, mit der Recherche zu Leave to Root Express, gibt's die sogenannten Stofflisten vom Deutschen Bund und den Bundesländern, und die Schweiz macht da auch mit, wo jetzt tatsächlich die Behörden so Listen gemacht haben, welche Teile von Gemüse und Früchten das es gibt und welche Quellen das es dazu gibt. Die zitieren da auch ganz systematisch dann zu allen Gemüseteilen und Früchteteilen. Also ist es gesund? Gibt es Quellen, die besagen, dass es giftig ist? Gibt es Quellen, die besagen, dass es wissenschaftlich fundiert gesundheitliche Vorteile hat, diese Blätter zu essen. Und das fand ich auch natürlich super zu sehen. Aha, jetzt gibt's sogar die Behörden, die das machen.
Genau. Es bewegt sich was. Und das ist ja auch sehr schön, dass man das einfach dann auch sieht, dass man da irgendwo einen Anschluss mitgewirkt hat und dann im Endergebnis wieder im neuen Buch entsprechend dann auch zeigen kann, guck mal, es gibt da auch ganz neue Studien und neue Dinge, die wir jetzt berücksichtigen können. Ne? Mhm. Radio ist ja nochmal was ganz komplett anderes wie so ein Buch. Ne? Du hast ja jetzt gesagt, wie lange du an diesen Büchern arbeitest und gearbeitet hast. Du machst seit 23 regelmäßig im Radio hier in der Schweiz deine Sendung, deinen Beitrag. Jetzt stelle ich mir das sehr kompliziert vor, sagen wir so, weil man sich ja da auf, ich weiß nicht, wie lang geht die Sendung, die du da bespielen darfst?
Ja, so vier Minuten,
ne?
Genau.
4 Minuten, stimmt, du hast eben auch gesagt, ne, in 4 Minuten genau. musst du da alles reinpacken. Das stelle ich mir richtig schwierig vor, da auch immer so einen Happen irgendwie zu finden, den man dann da so präsentieren kann, dass trotzdem auch noch eine Botschaft rüberkommt. Wie suchst du dir diese Themen aus, die dann dort vorgestellt werden? Und war das für dich auch was komplett Neues als Buchautorin, als Journalistin, die sonst eigentlich immer nur schreibt und dann plötzlich regelmäßig vor dem Mikrofon da sitzt und was erzählt?
Ja, also von wegen neu. Ich habe mit 16 schon Radio gemacht. Ah. Genau, es war immer mein Wunsch, eigentlich Radiojournalistin zu werden. Ich bin dann aber im Print gelandet. Ich habe ja die Journalistenschule dann gemacht in einem Schweizer Verlag und bin dann wie ein bisschen so hängen geblieben im Print. Später kam dann das Online, also sehr früh in den 90er Jahren schon, kam das Online dazu, aber da schreibst früher vor allem hat man auch geschrieben. Ich habe dann anfangs 2000er Jahre mit Filmen angefangen. Da habe ich ja so, das war so das erste Internet-Kochfernsehen, war ich da, genau. Gab es auch mal einen Artikel drüber. Also ich hatte schon immer so diese verschiedenen Gefäße, aber ich war halt dann so lange im Print verhaftet, eben dann auch für Magazine geschrieben und so. Und Radio ist aber immer auch so ein bisschen, ja, das ist schon eine Sehnsucht geblieben und bin dann angefragt worden. Und es hat mich vom ersten Moment an wahnsinnig Spaß gemacht. Ist natürlich was ganz anderes. Und du hast vorher gut gesagt, Happen. Also man muss halt sich so Häppchen aussuchen, die man serviert. Man kann nicht ein ganzes Menü servieren. Man kann nicht die ganze Hintergrundgeschichte servieren. Aber man kann immer wieder so was Schönes rausgreifen und sagen, wenn das hängen bleibt, dann genügt das ja schon. Also wenn jetzt ich erzählen kann, jetzt hatte ich letzte Woche zum Beispiel das Thema Chia, was jetzt auch aus der Schweiz gibt. Und wenn ich da erzählen kann, wieso gibt's das jetzt aus der Schweiz, weil da ein Saatzüchter das gemacht hat vor 10 Jahren, hat das ausgesät. Eine einzige Pflanze hat Sämchen getragen und daraus hat er dann die Sämchen weiter vermehrt und jetzt sind die adaptiert für die Schweizer Klimaverhältnisse und jetzt kann man Schweizer Chia kaufen. Also man kann mit gutem Gewissen Chia essen, weil man will es ja nicht importiert haben vom anderen Ende der Welt. Dann finde ich auch wieder so, dann können vielleicht die Bäuerinnen und Bauern, die sich jetzt die Mühe nehmen, das zu machen, die können das auch dann vielleicht ein bisschen besser verkaufen. Ich finde es einfach dann wieder so eine inspirierende, schöne Geschichte. Da habe ich dann 4 Minuten, genau. Und dann habe ich dann vielleicht am Tag drauf noch ein Rezept. Ich kann manchmal so Mehrteile machen. Also 4 Tage hintereinander waren das jetzt zum Beispiel letzte Woche. Da kriegt man schon was hin. Und ich mag das schon auch gerne, so dieses Schnelle. Ich habe ja im Tagesjournalismus eigentlich angefangen und das liegt mir schon auch sehr. Also ich kann beides. Und das Schöne ist jetzt beim Radio, ich darf die Themen eigentlich selber auswählen. Also ich muss die schon absprechen. Manchmal kommen auch Inputs vom Team. Es ist ein sehr lässiges Team bei Radio SRF 1, was wir da haben. Ich bin übrigens nicht die Einzige, die da Sendung macht. Also es ist so eine kulinarische Rubrik, die heißt Appoint. Und da sind wir mehrere Menschen, die da machen. Und Genau, aber ich bin sehr frei und das Schöne ist jetzt, weil ich so lange mich schon in dieser Thematik bewege, vom Gemüse, pflanzenbasiert und nachhaltig, kann ich dann viel wissen, auch so wie, ich habe halt so wie eine, also mein Hirn ist wie eine kleine Bibliothek mit ganz viel Wissen drin. Ich habe auch das Glück, dass ich das gut abrufen kann. Und kann da jetzt auch sehr profitieren natürlich. Also von meinem Wissen und auch von einem guten Netzwerk von Menschen, die ich dann auch schnell, ja, kriege für Interviews zum Beispiel, wo ich nicht mehr viel erklären muss, die schon wissen, wer ich bin und was ich mache.
Mhm. Genau. Und einfach dann darauf zurückgreifst, auf das, was du schon sehr, sehr lange eben auch
ja,
tust.
Genau, ja, genau.
Das ist immer sehr, sehr praktisch. Und das Wissen setzt du ja auch mit anderen gemeinsam um. Wegalp, darüber hatten wir ja 2021 gesprochen, von der Rande, die Bündner Fleisch wird. Ja,
ja genau.
Und was hat sich da seitdem getan? Gibt es da neue Dinge, über die man sprechen kann? Hat es auch vielleicht ein bisschen geruht, weil klar, ne, zwei Bücher schreibt man ja auch nicht einfach so und so weiter und so fort. Was gibt's da Neues in dieser Produktwelt, die du sonst ja eher testest und verkostest, aber da tatsächlich ja selbst mitproduziert hast.
Ja, genau, genau. Das ist eigentlich entstanden, ja, Wegalp über ein so quasi Marketingprojekt. Also da hatte ich vom Kanton Graubünden den Auftrag, mach was Innovatives zu Kulinarik und Bündnerland. Und dann habe ich mit einem Koch zusammen diese Alp, das war tatsächlich ein Ort in Davos, vegetarisch bespielt. Und daraus entstand dann eben die Idee, hey, können wir nicht Bündnerfleisch aus Gemüse machen? Und haben dann eben Randen, also rote Beete, fermentiert und luftgetrocknet da. Also mega aufwendig war das. Das Resultat war super geil, aber wir konnten es dann nicht so richtig, also wir haben ein paar verkauft, aber nicht so richtig auf den Markt bringen, weil das zahlt einfach niemand oder kaum jemand, oder? Und ja, tatsächlich, diesen Ort, diese Alp gibt's nicht mehr, wobei immer noch lustig ist, dass manchmal Leute sagen, es bleibt dir dann so hängen in den Köpfen, sagen, kommst du jetzt aus Davos von der Alp? Genau. Aber ja, ich lebe in Zürich und die Alp, die spielen wir auch nicht mehr, weil das war natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Wir hatten dann noch so ein Produkt, das hieß Randen Steak. Das war so nicht mehr fermentiert, sondern einfach so ein aufwendiger Prozess mit Pressen, Kneten, Pressen, Trocknen. Genau, und das war auch sehr lecker. Das passiert im Moment, weil auch, das hatten wir im Laden, das konnte man kaufen, auch bestellen bei uns. Gab auch eine kleine Fangemeinde davon, aber einfach zu wenig Umsatz gemacht. Also ich bin halt dann mit dem Fahrrad, habe das ausgeliefert hier in Zürich und so. Und irgendwann sagst du, hey, jetzt für 10 Randensteaks durch die halbe Stadt radeln. Ja, genau. Und das tatsächlich mit den Büchern hat dann die Fegalp etwas geruht, aber jetzt ist ein neuer Koch lässigerweise an Bord gekommen und wir setzen jetzt eine Idee um, die auch schon länger geschlummert hat. Da habe ich jetzt vor fast 3 Jahren mal angefangen damit. Ja, das gibt sowas. Ich verrate jetzt nicht gerade ganz, aber es gibt sowas mit Aufstrichmäßiges, mit Bohnen und auch rote Beete, wo es halt auch darum geht, ja, Thema Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte aus der Schweiz möchten wir verwerten, weil Hülsenfrüchte auch was sehr Gutes ist für die Landwirtschaft, weil es halt den Boden, es gibt eine Vielfalt und es belebt den Boden mit Stickstoff, was eigentlich düngt den Boden natürlich. Und Hülsenfrüchte aus der Schweiz sind aber logischerweise viel teurer als solche aus China. Gibt es auch mittlerweile Bio, aber ja, die Menschen, wenn sie entscheiden müssen, dann ja, genau. Und da geht es uns eigentlich auch darum, dass wir vielleicht die Wertschöpfung etwas erhöhen können für die Schweizer Hülsenfrüchte-Produzentinnen und Produzenten mit so einem Produkt, was eben auch so wieder diese Wertigkeit hat und vielleicht eben auch so, was Neues schafft, wo die Menschen dann auch mehr davon essen. Mhm. Genau, genau.
Ja, ich hatte ja das Glück, das bringt der Küchentisch mit sich, dass ich schon probieren durfte. Ich fand es sehr, sehr lecker, sehr vielschichtig, spannend. Mhm. Und es sieht auch unheimlich super aus, weil es so richtig klar, ne, du hast ja gesagt, Rande, die rote Beete steckt drin. Also man hat natürlich da schon so ein richtig schönes Pink, was man da sieht.
Genau.
Und das ist natürlich auch was ins Auge springt. Also
genau.
Von daher, ich bin gespannt, was da draus wird. Man merkt, du hast ja immer irgendwie was zu tun und immer irgendwelche neuen Projekte und Dinge im Hinterkopf.
Mhm.
Wo kann man dich denn in den nächsten Monaten, Wochen auch vor Ort persönlich irgendwo treffen in Deutschland, in der Schweiz? Wo gibt's die Esther live zu sehen?
Esther live. habe ich im Juni ein schönes Event, das ist in einem Schlossgarten, wo eben das Gemüse auch wächst. Da machen wir Workshops rund um Leaf to Root und ums Gärtnern und dann eine schöne Tavolata, hoffentlich im Freien oder sonst in der Orangerie. Genau, jetzt in Deutschland habe ich gerade im Moment nichts geplant. Ich bin noch am gucken, wegen München mal was zu machen. Würde mich aber auch freuen, wenn jemand auf mich zukommt. Genau, genau. Berlin habe ich noch in der Markthalle 9 mal andiskutiert. Da möchte ich mal noch hin. Und ja, genau. Also ich bin immer offen, wenn jemand Lust hat, was zu machen. Reise ich auch gerne nach Deutschland. Genau, genau.
Ja, es lohnt sich auf alle Fälle. Weil
genau.
Man merkt ja, du sprühst ja immer vor Ideen, Wissen und das kannst du auch gut vermitteln. Also
genau, genau.
Richtig Spaß.
Ja.
Aber was ist dein ganz persönlicher Genussmoment?
Mein persönlicher Genussmoment? Ich habe halt immer wieder schöne persönliche Genussmomente, wo ich neue Sachen entdecken darf. Jetzt war ich gestern auf einem Event und da hat jemand geschmorten Sellerie gemacht und dann im Salz gereiften Sellerie kannst du dann so wie Trüffel drüber reiben. Und das fand ich super toll und super schöne Idee. Solche Sachen mag ich halt gerne. Mein persönlicher Genussmoment, also einer aus meinem Buch Leaf to Root Express, da habe ich ja auch so Gastrezepte drin und da war ein Rezept, ist da eben gekommen für diese Radieschenblatt-Cracker mit Kernen und das ist so ganz was Einfaches, wo ich aber sage, die mache ich immer wieder, eigentlich sehr oft mache ich solche Cracker und die schmecken einfach gut und sind ganz einfach und die kann ich nur empfehlen. Genau.
Und die genießt du und wir werden sie genau. Ja nachher auch noch genießen.
Genau.
Sind ja Gott sei Dank noch rechtzeitig aus dem Ofen
genau.
gekommen.
Genau.
Da bin ich gespannt,
genau.
wie sie cracken und wie sie schmecken.
Genau, genau. Ja.
Ja, herzlichen Dank, Eva. Eva, sage ich. Sorry, Esther. Das ist im Garten Eden, sehr wahrscheinlich deswegen.
Genau,
ja.
Genau.
Esther, herzlichen Dank, dass ich ein zweites Mal und diesmal sogar bei dir zu Gast sein
ja.
durfte. Ich reise auf jeden Fall da auch wieder mit tollem Input und Gedanken zurück und das finde ich immer so schön im Austausch mit dir, dass es immer so inspirierend auch für mich ist. Herzlichen Dank.
Ja, danke dir, Johannes. War auch für mich sehr schön und dann sehen wir uns vielleicht in 5 Jahren oder hören uns in 5 Jahren wieder für den Podcast.
Ja.
Wir sehen uns früher.
Ja, bestimmt.
Genau,
danke
genau.
Dir.
Dankeschön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.